Am 25. Juli 1941 wurde ich zusammen mit 2000 Mann an Bord eines Transportschiffes gebracht und verließ am Nachmittag die norwegische Stadt Narvik. Wir hatten gehört, dass die Fahrt gefährlich sein solle. Als wir aus dem Fjord herauskamen, wurden wir in einen Konvoi mit 10 gleichartigen Transportschiffen eingereiht und von deutschen Kriegsfahrzeugen eskortiert. Aber auf dem offenen Meer lauerte die Gefahr. Und in der Nacht brach das Inferno los. Schiffe vor und hinter uns wurden torpediert und in die Luft gesprengt. Munition explodierte und der Todesschrei von Menschen und Pferden, die auf dem Vorderdeck angebunden standen, drang durch die Nacht. Wrackteile, Mützen und andere lose Gegenstände schwammen im Wasser. Als wir am Morgen in der norwegischen Stadt Hammerfest landeten, fehlten 5 Transportschiffe im Konvoi. Und tausende von jungen Männern waren für immer weg, verschluckt vom Meer an einer fremden Küste. Für sie war der Krieg zu Ende, ehe er begonnen hatte. Einige Tage später liefen wir Kirkenes im Norden Norwegens ohne weiteres Intermezzo an. Aber dort bekam ich wieder einen Schock. Als wir am Quai anlegten, waren russische Kriegsgefangene, bewacht von SS-Männern, dabei, ein Schiff zu löschen. Es wurde entdeckt, dass eine Flasche Wein in der Last fehlte, und 10 Russen wurden herausgenommen, auf ein Lastauto getrieben, zu einem Friedhof gefahren und sofort erschossen. In Kirkenes erhielten wir Kriegsausrüstung und wurden schon am nächsten Tag nach Petsamo, damals in Finnland gelegen, transportiert. Dort gab es Massengräber mit Tausenden von gefallenen Soldaten. Wir fuhren hinein nach Russland und über die erste Brücke, die von Waffen-SS bewacht war, und sahen durch das Fenster Leute im deutschen Arbeitsdienst, die schwer mit Wegarbeiten beschäftigt waren. Nach weiteren 10 Kilometern passierten wir den Fluss Liza, wo wir in Alpenjägerregimente eingeteilt wurden und den Marsch zur Front antraten. Es war ein grässliches und schockierendes Bild, das uns beim Marsch durch die düstere und zerschossene Tundralandschaft begegnete. Zerrissene Leichen lagen an der Seite des Weges, der Geruch war widrig und schwer zu ertragen. Die meisten waren gefallene Russen, da die Deutschen vorher weggeschafft worden waren, und sie zeugten davon, dass hier erst neulich Kämpfe stattgefunden haben. Es waren die furchtbaren Spuren nach einer ersten missglückten Offensive des deutschen Generals Eduard Dietl gegen die sowjetische Hafenstadt Murmansk am 21. Juni 1941. Wir wussten, wohin wir auf dem Weg waren, dass wir die Lücken in der deutschen Armee füllen sollten und hatten eine Vorschau erhalten auf unser eigenes Schicksal, auf diesem Weg, der zum Tod führte. Mir wurde übel und ich konnte hinterher eine Woche lang nichts essen. Es war Ende Juli 1941 und General Dietl hatte bereits seine zweite Offensive gegen Murmansk eingeleitet. Wir mussten sofort in Stellung gehen, als wir zur Front kamen, die in diesem Abschnitt von 3 Alpenjägerregimentern verteidigt wurde. Die zerbombte Natur, ein niedrig gewelltes Sumpfgelände und steiniger Birkenwald gab eine öde Einrahmung des Kriegsschauplatzes. Hinter uns grollten dumpf die deutschen Kanonen, die russischen Verteidigungsstellungen beschossen, von wo das Feuer nur sporadisch erwidert wurde. Schließlich kam der Angriffsbefehl. Da öffneten sich die Pforten der Hölle und die russischen Kanonen spien ihr vernichtendes Feuer über uns. Ich sprang im Granatregen um mein Leben und wusste nicht, wie ich allen Verwundeten helfen sollte, die auf dem Weg lagen. Ein Artillerieeinschlag neben mir überschüttete mich mit Erde und ich verlor für eine Weile das Bewusstsein, aber ich erhob mich und war unverletzt. Ringsumher gefallene Soldaten und Sanitäter, die liegen blieben. Der deutsche Angriff wurde gebrochen und die Verluste konnten in Tausenden an Toten und Verwundeten gerechnet werden. Die Stellungen waren beim russischen Gegenangriff unmöglich zu halten und in der Nacht zogen sich die verbliebenen Kräfte zurück. Es folgte ein Stellungskrieg von 1 oder 2 Wochen, wo wir vor- und zurückgeworfen wurden und in Nahkämpfe verwickelt waren. Es war heiß und die Liza war voll von Leichen. Der Wind führte einen widrigen Gestank von den Gefallenen im Niemandsland mit sich. Es kam Verstärkung. Ein Bataillon gut gedrillter Elitesoldaten aus der Waffen-SS marschierte mit entschlossenem Stiefelstampf vorbei, bewaffnet von Kopf bis Fuß, und gab uns höhnische Zurufe. »Ihr Bauerntölpel, in 4 Tagen werden wir Murmansk einnehmen, das werden wir euch beweisen.« Mit einem Pfeifsignal führten sie uns zu einem neuen Angriff. Aber wieder brach die Hölle über uns herein. Die russische Artillerie öffnete Sperrfeuer, mehrere Kilometer breit, die Erde erbebte und ich glaubte, die ganze Welt sollte untergehen. Das Elitebataillon wurde niedergemäht und unter den verzweifelten Schreien der Verwundeten hörte man auch hilfloses Wimmern nach der Mutter. Ein SS-Offizier versuchte mit der Pistole, mich in die schlimmste Feuerlinie zu zwingen, damit ich Hilfe geben sollte, aber glücklicherweise kam mir mein eigener Vorgesetzter zu Hilfe und rettete mich vor einem sinnlosen Tod. Das SS-Bataillon wurde vollständig aufgerieben und die wenigen Überlebenden wurden von den Russen gefangen genommen. Die Verluste waren vernichtend. Die Alpenjägerbataillone waren von 1200 Mann auf 140 Mann geschrumpft. Es ging nicht mehr, die ursprüngliche Einteilung aufrecht zu erhalten, sondern die Reste der verschiedenen Bataillone mussten zusammengeschlagen werden. Von anfangs 100 Sanitätern war ich der einzige Überlebende, der noch nicht verwundet war. Das Essen war schlecht und viele erkrankten und starben an Magenkrankheiten. Die Krankenpflegearbeit war unmenschlich hart, und es war kaum auszuhalten, alle die Krüppel zu verbinden, die Arme und Beine verloren hatten. Von einem Sanitätssoldaten wurde gefordert, dass er mit gleichem verwegenem Mut kämpfen und Verwundete verbinden sollte. Außerdem sollten wir Statistik führen über Verwundete und Tote. Wer das nicht schaffte, wurde mit Kriegsrecht bedroht. Viele verschwanden auf diesem Weg. Es geschah, dass ich auf dem Schlachtfeld verwundete Russen traf, die ich auch verband. Manche zeigten Fotografien von ihrer Familie. Aber die SS stoppte diese Sorte von Mitmenschlichkeit und befahl mir, sie stattdessen zu erschießen. Ich führte diesen Befehl nie aus. Einmal kam ein russischer Soldat uns auf unserem Weg entgegengelaufen und ich bekam von einem österreichischen Korporal Befehl, ihn zu erschießen. Als ich mich weigerte, entriss er mir die Pistole, um die Sache selbst zu ordnen, aber das Magazin war leer und die Waffe klickte nur zu seiner sichtbaren Verärgerung. Es geschah mehrere Male, dass ich aufwachte, nachdem ich die Nacht in einem Laubhaufen im Freien verbracht hatte, und mich unerwartet Auge in Auge mit russischen Soldaten auf Erkundungsauftrag hinter unseren Linien befand. Es gehörte zu den angenehmeren Erlebnissen an der Front, dass sie mir niemals etwas getan haben. Wir starrten einander nur an, ehe sie im Dunkeln weiterschlichen. Ich hatte Angst und war schockiert durch die Kriegserlebnisse, das sinnlose Leiden und Töten und dachte mehrere Male daran zu fliehen und mich den Russen zu ergeben, aber ich hatte einige gesehen, die es versucht hatten und mit Maschinengewehrfeuer niedergemäht wurden. Eines Tages sah ich, wie ein Alpenjäger von meinem Bataillon sich zu einem riskanten Ausflug in das gefährliche Terrain vor den russischen Scharfschützen begab. Bewaffnet mit Gewehr und Bajonett und mit einer Decke unter dem Arm, ging er unbekümmert auf eine Anhöhe hinauf. Ich verfolgte sein dummdreistes Vorhaben mit dem Fernglas. Er nahm Steine auf und baute sich ohne besondere Eile eine kleine Barrikade, und als er damit fertig war, legte er sich sorglos auf die Decke hinter seiner Mauer zur Ruhe. Aber die Ruhe war nur von kurzer Dauer. Eine russische Granate explodierte nahebei und schreckte ihn auf. Im nächsten Augenblick schlug ein neues Geschoss genau in die Steinmauer und schlug sie in Stücke. Er schrie, ich rannte zu ihm hinauf und es glückte mir, ihn hinter einen Stein in Sicherheit zu schleppen. Er war von den Granatsplittern im Schenkel verwundet und ich legte den ersten Verband an, ehe ich ihn weitertrug hinter unsere Stellungen. Er hieß Franz, war 18 Jahre alt und aus Wien. Ich hatte schon früher von ihm sprechen gehört, weil er anders war als die Menge und als eigentümliche Figur betrachtet wurde. Er trank Wodka von den Russen, den er gefunden hatte, und fragte mich geradeaus, ob ich Nazi war und ob ich für den Krieg war. Da ich das verneinte, schlug er mir ohne weiteres vor, dass wir zusammen flüchten sollten. Ich überwies meinen neu gewonnenen Verbündeten zum Hauptverband Platz hinter der Front und nahm seinen Vorschlag nicht so ernst. Nach einer Woche hatte er seine Kräfte wieder erlangt und kam angelaufen, angetan mit einem Rucksack voller Proviant und hatte auch eine Feldkarte von Nordfinnland, die er einem deutschen Offizier gestohlen hatte. Am gleichen Abend machten wir uns auf den Weg. Es war abends am 17. September 1941, als wir die Front verließen. Im Schutz der Dunkelheit begann unsere gefahrvolle, ungewisse Wanderung westwärts. Von Murmansk über Finnland nach Schweden zu kommen, war eine weite Strecke und ein schwerer Entschluss. Doch wir wagten es, weil wir mit diesem Krieg nichts zu tun haben wollten und weil wir für ein freies Österreich waren.